Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. In der RIAS-Reihe Prominente zu Gast diskutierte am 5. März 1974 der Schriftsteller Walter Kempowski mit Berliner Schülern. Kempowski, geboren am 29.04.1929 in Rostock, gestorben am 5.10.2007 in Rothenburg, war vor allem durch seine autobiografisch geprägten Romane bekannt. Natürlich geht es in den Fragen der Schüler der Robert-Koch-Oberschule in Kreuzberg auch um diese Erfahrungen Kempowskis und darum, wie er sie als Autor verarbeitet. Zu Beginn der Diskussion liest der Schriftsteller aus seinem 1971 erschienenen Buch Tadellöser und Wolf. Viel Vergnügen.
Walter Kempowski, ich begrüße Sie sehr herzlich in der Werner-von-Siemens-Oberschule in Berlin-Zehlendorf. Am Anfang soll ein kleiner Text stehen aus dem Buch, das die Schüler, ihre Gesprächspartner sind übrigens so zwischen 15 und 17 Jahren, aus dem Buch, das die Schüler gelesen haben, Tadellöser und Wolf. Sie haben eine bestimmte Stelle ausgewählt, bitte.
Wir spielten jetzt mit Lineolsoldaten auf dem Trockenboden. Er wurde mit Torfmull bedeckt, das war die braune Polenerde. Unterstände und Gräben, Vormarschwege. Dicker Kral hatte viele Lineolsoldaten, kniende, liegende, stehende. Klaus Greif brachte ein Lazarettzelt mit und eine Schachtel Verwundeter auf Bahren. Die Kopfbinden voll Blut, Krankenschwestern mit Eimern. Ferner einen Kasten Stürmender. Die Stürmenden wurden von einem galoppierenden Leutnant angeführt. Wie die Soldaten da wohl hinterherkommen, überlegten wir. Und einen Flammenwerfer, der leider schon abbröckelte. Unter den gelb-roten Flammen kam rostiger Draht zum Vorschein. Manfred besaß einen Unterstand mit Gasalarmgong. Dazu gehörte ein Spezialsoldat, der eine Maske trug. Auf dem Unterstand kleine Büsche und bunt bemalte Sägespäne aus Gras. Bei Spielzeug Fohmann gab es leider keine Polen. Immer wieder fragten wir danach. Auf dem Marktplatz stand bereits ein erbeuteter Polenpanzer, aber Polensoldaten gab es nicht. Fohmann bedauerte das. Es tue ihm leid. Wir nahmen als Feinde ersatzweise blaue Poilus und Engländer mit Tellerhelm, Stück 30 Pfennig. Die Engländer kamen uns besonders lächerlich vor. Mit solchen Tellerhelmen konnte man doch keinen Krieg gewinnen. Vor den Unterstand, neben den unentwegt alarmschlagenden Gasmaskensoldaten, stellten wir Blomberg an einen kleinen Kartentisch, ihm zur Seite einen Präsentierenden. Ein Lagerfeuer mit Batterie gespeist direkt daneben. Da kann er sich mal die Finger wärmen. Soldaten drumherum, Ziehharmonika spielend. Manchmal ließen wir unsere drei Panzer gleichzeitig über den Torfmull klettern. Man müsste 20 Stück haben, wünschten wir uns. Das würde alles niederwalzen, oder 40, und alle vom selben Modell. Frau Kral brachte uns Schmalzstullen nach oben. Heftschi hier an der Ballard? Fragte sie. Beim Abendbrot war mein Vater mürrisch, er klingelte im Teeglas herum. Wo kommst du jetzt her? Seine goldene Brille funkelte. Den Hornkneifer hat er abgeschafft. Der hat auf der Nase Druckstellen verursacht. Du hast auf die Minute pünktlich zu sein. Immer wieder sei hinter mir her telefoniert worden, ab sofort würden andere Seiten aufgezogen. Da gäbe es Wind von vorn. Meinen Berichten lauschte er nur oben hin. Ja, ja, so ist es wohl. Wackel nicht so mit dem Stuhl. Sie hatten ihn nicht genommen. Er hatte den blauen Umschlag geöffnet, der schon seit Jahren im Schreibtisch lag, sich am Stichtag auf sein Fahrrad geschwungen. Nehmen Sie mich mit, Herr Kempowski, und war zum Wehrbezirkskommando gefahren. Right or wrong, my country. Aber sie hatten ihn nicht genommen. Was? Freimaurer? Mit Rot durchgestrichen. Freimaurer aus. Das wird Vati nie verwinden, sagte meine Mutter. Im Stahlhelm gewesen, schon in der Systemzeit. Immer alle Übungen mitgemacht, den ganzen Weltkrieg. Ypern, Somme, Kemmel. Immer in der vordersten Linie. Übrigens ohne je verwundet zu werden. Nicht eine Schramme, wenn man von der Haut absehe. Loge sei doch ganz harmlos gewesen, wie so ein Verein. Da hätten sie immer los gesoffen, gegenseitig Beziehungen, alles Kaufleute. Na, wer weiß, wozu es gut ist.
Soweit dieser Auszug aus Tadelöser und Wolf, der uns nach Rostock in die Zeit des Zweiten Weltkrieges zurückversetzt, in eine Zeit, an die Herr Krempowski sich sehr wohl erinnern kann, aber die Schüler glücklicherweise zu ihrem Glücke nicht. Sie haben alle damals noch nicht gelebt und deshalb ist ein solcher Text vielleicht für Sie etwas sehr Fernes und Fremdes. Aber Sie haben ihn ausgewählt und ich nehme an, dass Sie das mit einem ganz bestimmten Zweck verbanden, um eine Frage daran anzuschließen.
Herr Krempowski, vorne in Ihrem Buch steht, alles frei erfunden. Doch beim Lesen Ihres Romans stellt sich heraus, dass Sie Ihre eigene Familie beschreiben. Inwiefern hat da Ihre Fantasie mitgespielt und wie viel Wirklichkeit ist dabei? Vielleicht können Sie das anhand des eben gelesenen Textes erläutern.
Diese Formel, alles frei erfunden, die habe ich mir aus juristischen Gründen da eingebracht, nicht? Denn es hätte ja sein können, dass Menschen hinterher mit mir anfangen zu prozessieren und das hätte ich nun nicht so gern gehabt. Im Grunde habe ich mich an den Stationen meines Lebens entlang bewegt und habe mal deutlicher, mal weniger deutlich die verschiedenen Erlebnisse beschrieben. Weniger deutlich, da eben, wo die Fantasie einsetzte, wo ich einzelne Erlebnisse ausgeschmückt habe, im Sinne der Wahrheit. Nicht? Nicht alles hat man erlebt, zum Beispiel. Manches habe ich aber auch weggelassen, zum Beispiel bei dem Bombenangriff in Hamburg. Da habe ich viel Schlimmes erlebt, das habe ich weggelassen, aus bestimmten Gründen. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchen Gründen. Hier haben wir nun den dicken Kral, der existiert übrigens noch in Rostock. Der heißt nicht Kral, sondern so ähnlich. Neulich habe ich ihn mal besucht. Es gibt ja immer Mitschüler, die haben mehr Spielsachen als man selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Die haben so ein Zentner Lego im Keller oder so, oder eine Carrera-Bahn und zwar eine viel bessere, als man selbst hat, nicht mit mehr Schienen oder wie heißt das? Naja, das war so einer, der von meinem Vater verwöhnt wurde. Der hatte also unglaublich schönes Spielzeug und da eben diese tollen Soldaten, die wir als Kinder sehr liebten. Kinder gucken ja solche Soldaten anders an. Die robben ja auf dem Fußboden rum und die kennen also die Gesichtszüge von diesen kleinen Soldaten, kennen die ganz genau. Ich will nicht sagen, dass wir denen Namen gegeben hatten, aber das waren für uns lebendige Menschen. Nicht? Und er brauchte nicht wegzuräumen, das war auch gut. Wir konnten also alles, was wir darum spielten, das konnten wir stehen lassen für den nächsten Tag und dann weitermachen. Und das war natürlich großartig. Ne?
Einige Namen, die da erwähnt sind, sind wahrscheinlich den Schülern nicht vertraut. Blomberg
etwa? Blomberg, ja, das ist natürlich ein idiotischer Gedanke. Der war, was war, Reichswehrminister, aber noch vor dem Krieg. Also im Krieg war der längst abgemeiert. Ich glaube, er war sogar tot schon, nicht? Er starb dann. Und dass der da im Unterstand steht, das ist natürlich irrsinnig, nicht? Das ist vollkommen ausgeschlossen, aber Kinder spielen ja eben so, nicht?
In dem Satz, bei Spielzeugfuhrmann gab es leider keine Polen mehr. Ist mir aufgefallen, also dass sie dann früher eigentlich nicht viel von den Polen hielten. Und wie ist es dazu gekommen?
Das ging schon in unserer Familie los. Ich heiße ja Krempowski, ne? Und bei uns war immer, wenn ich schmutzige Finger hatte, dann hieß es, das ist das Polnische in dir. Und wenn ich gut Klavier spielte, dann hieß es, das ist das französische Blut in dir. Meine Mutter ist nämlich eine geborene de Collac gewesen, so hugenottisch irgendwie, jedenfalls bildete sie sich das ein. Und im Grunde hießen die Kohlhase, das war ein ganz guter deutscher Name, nicht? Brandenburgischer Name hier. Und da haben sie den Kolasius draus gemacht. Nicht? Also im Buch heißen sie natürlich anders. Ich wollte mal sagen, ja, und das Polnische, nicht? Das ist ja so, allgemein ist immer das, was im Osten ist, schlechter als das, was im Westen ist. Es gibt so einen merkwürdigen Ost-West-Trend. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Zum Beispiel himmeln wir doch meistens das, was im Westen ist, an. Immer schon. Frankreich zum Beispiel, nicht? Kochen besser, sind bessere Menschen als wir, nicht? Haben alles besser, bessere Kunst, bessere Kleider, alles. Ne? Und umgekehrt, die Leute, die im Westen wohnen, verachten alles Östliche. Für die Franzosen sind wir Provinzler. Nicht? Die Polen haben uns immer verehrt. Deshalb ist es besonders tragisch, dass wir so mit denen umgegangen sind.
Wie beurteilt Ihre Familie Ihren Roman? Findet sie das treffend, so zum Beispiel, wo Sie in einer schweren Lage waren, wie Sie das dargestellt haben?
Ja, meine Familie gibt es ja gar nicht mehr so richtig. Also da ist ja nur noch mein Bruder und meine Schwester übrig. Ne? Und meine Schwester hat die Bücher, glaube ich, gar nicht gelesen. Jedenfalls hat sie mal gesagt, sie hätte sie so durchgeguckt. Also hat jedenfalls nichts beanstandet. Und mein Bruder, als ich an diesem Buch schrieb, kam eines Tages mit rotem Kopf zu mir und er hätte gehört und was ich da mache und so weiter. Ich sage, mein lieber Robert, reg dich nicht auf. Hier hast du das Manuskript, hier ist ein Rotstift und alles, was dir nicht gefällt, streichst du raus. Dann hat er da den ganzen Tag gesessen in meinem Arbeitszimmer und da hat er einen einzigen Satz weggestrichen. Und den habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten muss man sagen, also der Vater, der da geschildert wurde, ist natürlich nicht mein Vater. Mein Vater war ein bisschen anders. Der hätte sich wahrscheinlich gar nicht wiedererkannt, wenn er das Buch hätte lesen können. Also das ist eben doch ein Roman. Ne?
Ja, ich habe jetzt eine Frage auch bezüglich der Stelle. Und zwar hatten wir da uns überlegt, ob das ironisch ist, weil viele Kritiker sagen auch, dass sie Ironie reinbringen. Und manche von uns, die fanden es gar nicht. Also ich finde es auch nicht ironisch. Also gerade für Leute, die vielleicht die Zeit erlebt haben, dass es nicht ironisch ist. Vielleicht für uns jetzt, die wir noch andere Informationen haben oder das aus einer anderen Sicht sehen. Aber haben Sie es ironisch geschrieben oder hatten Sie Ironie dabei?
So ein Text ist ja immer ambivalent, sagt man, glaube ich, nicht? Also es gibt immer Stellen, die zum Beispiel ins Groteske hinüberspielen. Es gibt Stellen, die sehr realistisch sind. Andere vielleicht, die traurig, es kommen ja auch traurige Stellen darin vor. Andere, die einfach nur komisch sind und dann natürlich auch Passagen, denen man nur mit Ironie beikommen kann.
Aber nur von den Personen aus ironisch? Oder wollen Sie jetzt mit Ironie irgendwas Bestimmtes erreichen?
Ich
so
glaub,
zum Nachdenken anregen?
Ja, ich glaube, so, wenn man einen Roman schreibt, denkt man, glaube ich, gar nicht so an das, was man erreichen will. Man ist so in der Geschichte drin, es ist schwierig zu beschreiben. Also man denkt mehr an die Personen und amüsiert sich darüber und dann tut man ihnen manchmal was Gutes und manchmal schlägt man ihnen mal kurz auf die Finger. Das ist ganz eigenartig, wie so ein Marionettentheater ein bisschen. Da kann man ja auch mit den Figuren machen, was man will. Nicht? Und je nach Situation, ich finde hier an diesem Text so lustig, dass die Mutter da reinkommt und Hefci hier, wenn er ballert, das sagt sie zu den Kindern. Sie würde das aber natürlich niemals zu den Nazis sagen, nicht? Die ja noch viel doller ballern. Nicht? Das ist natürlich nur eine groteske Stelle. Nicht? Nur wer kein Plattdeutsch versteht, kann die natürlich nicht, kriegt die nicht mit. Ne?
Naja, aber ich meine, es ist doch eine Schilderung, wie das wirklich passiert ist und warum ist es dann ironisch? Also ich meine, es liegt vielleicht von außen gesehen in der Situation.
Ja, das Ironische bezeichnet ja also die Überzeichnung in manchen Stellen. Nicht? Realistisch ist es schon, nur die Realität ist manchmal, sagen wir mal, wie kann man sagen, das Verhältnis zwischen Realität und Kunst ist schwierig zu beschreiben. Sie ist manchmal langweiliger, nicht? Zu breit. Man muss also, wenn man etwas schildert, muss man das zusammenraffen und auf das Kenntliche hin zuspitzen. Und da eben hat man verschiedene Mittel. Da hat man eben das Mittel der Karikatur etwa oder der Ironie. Oder man kann auch auf Spannung hinarbeiten, wie die Kriminalromanautoren das machen. Die Realitäten müssen sie so zuspitzen, dass sie also eine gewisse Spannung erreichen. Ne? Irgendwelchen Gesetzen ist man immer unterworfen.
Mich würde mal Ihre Arbeitstechnik interessieren. Und zwar meinten Sie eben, Sie seien im Roman drin. Aber ich hatte eigentlich so den Eindruck, bei allem, was ich von Ihnen gelesen habe, dass das Sachen sind, die in einem längeren Zeitraum entstanden sind. Ist da nicht so ein gewisser Gegensatz? Also sagen wir, zwischen Ihrem Leben als Dorfschullehrer und Ihrem Leben als Schriftsteller? Das muss sich da irgendwie ein bisschen überschneiden.
Ich war 20 Jahre Lehrer, das ist richtig, und bin Grundschullehrer gewesen. Das ist auch wichtig zu sagen, denn es gibt ja sehr zeitraubende Fächer. Also wer Deutsch studiert, ist selbst schuld. Nicht? Wer Deutschlehrer wird, würde ich mal sagen. Das darf man nicht machen. Wenn man sein Leben plant, dann muss man also einen Beruf wählen, der so gelagert ist, dass sich das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Nicht? Und ich muss sagen, ich habe immer Zeit gehabt, viel Zeit. Und Sie haben vollkommen recht, ich habe das Buch ja nicht in 2 Jahren geschrieben. Das habe ich vielleicht 8 Jahre so gebraucht, von den ersten Skizzen bis zu dem fertigen Buch. Und da hatte ich eigentlich nachmittags auf dem Dorf immer viel Zeit. Wissen Sie, man kann ja als Lehrer 25 Stunden pro Tag arbeiten. Ne? Man kann es aber auch mit einer zusätzlichen Nachmittagsstunde bewenden lassen. Und da muss man eben, ich sage als Grundschullehrer, ne? Das ist ein großer Unterschied. Und da muss man eben mit gutem Gewissen handeln, aber ich habe mich da nie abgearbeitet. Ich habe immer gedacht, wenn ich morgens in die Schule komme, bin ausgeruht und frisch, dann haben die Kinder mehr von mir. Ne? Meine Schule wurde aufgelöst, leider. Wir hatten so eine richtig schöne, gemütliche Landschule, wo wir auch unter einem Dach wohnten mit den Klassenzimmern. Ich wohnte oben, die Klasse war unten. Morgens eine Minute vor Beginn des Unterrichts, nicht wahr? Jetzt musst du aber gehen, sagt die Frau. Und dann steht schon ein Mädchen an der Tür, macht mir die Tür auf mit Knicks. Ne? Alles prima. Nur um die Schule rumgehen. Früher hatten wir sogar einen Durchgang von Küche zur Klasse. Das war noch praktischer. Da konnte man nämlich während der Unterrichtsstunden mal schnell rüberlaufen und die Frau mal ein bisschen drücken. Nicht? Oder sagen wir mal eine Tasse Kaffee trinken. Oder das ging alles. Und umgekehrt, die Frau kam plötzlich mitten in die Stunde rein. Entschuldige, sagt sie, aber ich habe hier einen Brief bekommen eben. Ja, Moment mal. Und schreibt mal hier irgendwas. Nicht? Und dann konnte man in die Küche gehen. Das fanden nämlich die Kinder herrlich, dann ist er endlich weg, nicht? Denn die haben natürlich nicht geschrieben, sondern haben aus dem Fenster geguckt. Ja, und dann haben sie die Schule natürlich aufgelöst. In unseren modernen Zeiten geht sowas nicht mehr. Und ich wurde versetzt in eine so eine Mittelpunktschule. Die kam mir riesengroß vor, 16 Lehrer, sie war ja auch immer noch klein. Und da habe ich mich nicht richtig zurechtfinden können. Mit den Kindern schon, aber dieses Kollegium. Wissen Sie allein schon, dass man zum Beispiel Sport in der dritten Stunde machen muss, nicht? Das war mir also unfassbar, sowas kann ich gar nicht aushalten. Nicht? Sport muss in der ersten Stunde oder in der letzten liegen. Ich kann auch nicht, wenn ich eben Deutsch mache und hinterher Erdkunde mache, kann ich nicht dazwischen Sport machen. Das ist mir einfach unverständlich, wie sowas gehen soll. Und dann der Lärm nebenan, denn wird Musik gemacht, wenn man gerade Religion hat und all so eine Geschichte. Nicht? Das kann man nicht aushalten, als normaler Mensch jedenfalls nicht. Und deshalb mache ich das nicht mehr.
Jetzt zu dem Stichwort Arbeitstechnik, das
ja
gefragt war.
Das geht eben so, wenn ich irgendwo bin, mache ich mir immer Notizen, auch jetzt im Augenblick nicht. Ich habe ein Tagebuch auf der einen Seite und habe Zettel. Manche längere Passagen schreibe ich in mein Tagebuch, abends, kurz vorm Schlafengehen. Übrigens manchmal ein ganzes Jahr überhaupt nicht, dann habe ich ein Tagebuch, Ekel. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Beim Tagebuch, nicht, wenn man das immer schreibt, dann plötzlich, was diesen ganzen Mist, den du aufschreibst. Andererseits, zum Tagebuch nochmal, ist es, glaube ich, wichtig, wenn man nicht weiß, was man schreibt, sollte man wenigstens immer eine Rubrik haben oder Lit, ne, Doppelpunkt, was man gerade liest, Mus, Musik, was man gerade für Musik hört oder ob man im Theater war, das sollte man mit ein paar Stichworten notieren. Denn eigenartigerweise, wenn man später mal das Tagebuch durchblättert und diese kurzen Notizen, auch TV, was man im Fernsehen gesehen hat, ne? Die sind wichtig, man vergisst sonst alles. Also das ist das eine, das Tagebuch, das andere sind die Zettel, die ich immer bei mir habe, und zwar immer in Postkartenformat, nicht größer, weil man sie sonst knicken muss. Ne? Die Zettel gehen im Postkartenformat auch gut in die Brieftasche rein und auch in jedes Buch. Kleiner hat keinen Zweck, weil man dann zu klein schreiben muss. Und dann notiere ich mir alle möglichen Sachen, die mir so begegnen, schon auf die spätere Verwendbarkeit hin. Ich versehe sie also gleich mit Schlag und Stichwort. Welches Buchprojekt? Ne? Ich habe also jetzt 4 Buchprojekte noch laufen bis zu meinem Lebensende. Ne? Das ist die Nummer 6, 7, 8 und 9 zu Hause. Schütte ich die dann in einen großen Korb und dann werden die sortiert. Aber damit ist das Buch natürlich noch nicht fertig. Ne? Aber wenn ich jetzt in 3 Jahren an das Buch Nummer 7 gehe, dann öffne ich die Karteikästen und siehe da, es sind vielleicht 20.000 Zettel da. Im Laufe von 10 Jahren zusammengekommen, die ich alle vergessen hatte. Notizen, die ich also im Leben nicht mehr wusste. Ich dachte gerade zum Beispiel, vor einiger Zeit waren noch die Ostfriesenwitze üblich, ne? Erinnern Sie sich noch? Und danach kam die Zeit mit den Hasenwitzen. Ne? Das darf man nicht durcheinander bringen. Man darf nur also nicht, wenn man einen Roman schreibt, die Hasenwitze zuerst kommen lassen.
Richtet sich Ihr Buch an eine bestimmte Altersgruppe?
Ich glaube schon, dass Leser meines Alters den größten Gewinn dieser Bücher haben oder sagen wir mal einen großen biografischen Gewinn. Ich habe in Amerika daraus vorgelesen, in den USA. Und das sagte mir ein amerikanischer Student, der war 20. Genauso war das bei uns zu Hause. Ich sage, erlauben Sie mal bitte, das Buch ist doch in Deutschland im Krieg. Ja, nee, das meint er nicht. Er meint so diese bürgerliche Strukturen, dass der Vater nach Hause kommt abends und so weiter. Das meinte der. Der liest das Buch ganz anders wie wir. Ne? Auch ein bisschen exotischer vielleicht. Die Engländer zum Beispiel haben sich ja im Krieg hier ganz anders vorgestellt. Die haben gedacht, dass wir den ganzen Tag bloß kämpfen alle. Nicht? Dass wir aber auch im Kaffeehaus gesessen haben, meinetwegen. Als die Schlacht von Stalingrad war, habe ich im Kaffeehaus gesessen und habe mit meinen Schülern die Schule geschwänzt gerade. Wir haben uns über Jazzmusik unterhalten. Nicht? Das so zusammenzukriegen, synchron zu machen, das ist für einen Ausländer genauso schwierig wie für Sie. Sie können sich das auch nicht mehr vorstellen. Nicht? Dass ein Bombenangriff unter Umständen ganz lustig sein kann, nicht muss, kann man sich auch nicht vorstellen. Also Luftschutzkeller meinetwegen, wenn man da einen lustigen Kerl hatte, der Witzer ist. Manchmal hat man gesagt, schade, dass schon Entwarnung ist. Besonders deshalb, weil man, wenn die Entwarnung recht spät kam, am nächsten Tag nicht zur Schule brauchte. 2 Stunden. Ich meine nur, dass die Wirklichkeit ist viel facettenreicher. Und das interessiert auch Ausländer. Und auch Jugendliche. Also ich kriege manchmal busweise Schulklassen in mein Haus reingefahren. Und da ist immer doch ganz lustig, dass die Bücher wo ganz prima kapieren, solange sie an der Story entlang gehen.
Meinen Sie, dass es typisch war, dass die Leute sich um die politischen Geschehnisse so wenig gekümmert haben?
Ich glaube, die haben sich damals nicht mehr und nicht weniger gekümmert wie heute auch. Das scheint nur so. Ich meine, Sie sitzen hier in der Schule und kriegen das aus logischen Gründen ununterbrochen aufgetischt, die Augenblicke politische Lage. Also im Augenblick jetzt das Raketengespräch, meinetwegen. Das ist ja, glaube ich, das Abrüstungsgespräch. Ne? Also der Informationsaustausch war wesentlich geringer. Ne? Und in den Zeitungen stand ja nicht die ganze Wahrheit drin. In der Kriegszeit kriegten sie ja nur die Zeitungen, die das brachten, was der Führung genehm war. Also es herrschte ein Informationsfehl. Und außerdem hat man natürlich als Mensch die Neigung, unangenehme Dinge von sich wegzuschieben. Wenn man also merkt, jetzt geht's dir an den Kragen, ne? Dann verdrängt man, dieser Verdrängungsmechanismus tritt dann ein.
Würde mich mal interessieren, welche Absicht verfolgen Sie eigentlich mit so einem Buch? Also soll das Literatur sein? Soll das die Leute unterhalten? Ist das an die Alten gerichtet? Soll das bei denen Erinnerungen wecken? Oder ist es auch an uns gerichtet, um uns wirklich zu informieren, wie war das, um sowas zu verhindern in der Zukunft?
Jetzt darf ich mal, bevor Herr Kempowski sagt, was der Dichter sich dabei gedacht hat, an Sie die Frage richten. Wie haben Sie denn das Buch aufgenommen? Was für Wirkungen hat Herr Kempowski denn mit dem Buch bei Ihnen erreicht?
Für mich war es ganz erstaunlich, dieses Buch zu lesen. Also sonst im Geschichtsunterricht hört man eigentlich jetzt nur sowas über die großen Geschehnisse, über die gut, also die tollen Staatsmänner und was die gemacht haben oder nicht gemacht haben, aber nicht so, was den kleinen Bürger so anbelangt. Was mich bloß immer an ihrem Stil so gewundert hat, dass sie so detailliert Sachen beschrieben haben, wie zum Beispiel Kaffee trinken oder jetzt auch kleine alltägliche Episoden.
Ja, was ich vielleicht ein bisschen vermisst habe, dass in ihrer bürgerlichen Welt damals diese ganzen Judenverfolgungen und so alles etwas untergegangen ist. Also das Schlimmste, was da wirklich passiert ist, dass der Sörensen oder weiß nicht mehr, dieser Däne, wie der hieß, in dem Buch einmal von den Nazis festgenommen wurde für einen Tag, ja. Aber das war ja auch nicht so schlimm, ja. Aber das geht so ein bisschen unter, finde ich.
Ja, das ist richtig. Ich muss allerdings sagen, wenn ich gleich dazu antworten darf, erlauben Sie mir das, ich habe die Judenverfolgung habe ich geschildert in dem nächstfolgenden Buch. Denn die genauere Kenntnis dieser Phänomene war natürlich nach dem Krieg größer. Auschwitz, zum Beispiel Treblinka, das ist Majdanek, das ist unmittelbar nach dem Krieg erst den Deutschen richtig bekannt geworden. Nicht die Konzentrationslage, die ist in jedem Deutschen bekannt gewesen. Aber die systematische Judenvernichtung nicht. Ich wollte nur sagen, das habe ich außerdem im nächsten darauf folgenden Roman geschildert und ich habe ein Buch extra geschrieben, das diese Judenvernichtung besonders als Thema hat. Das Buch heißt, haben Sie davon gewusst? Und ich bin natürlich der Meinung, man müsste das Angebot des Autors annehmen und immer zu diesen Romanen auch diese ergänzenden Sachbücher lesen. Da gibt es eins von mir, das heißt, haben Sie Hitler gesehen? Das geht der Frage nach dem Nationalsozialismus nochmal gesondert nach. Und haben Sie davon gewusst? Ich habe also diese Themen nochmal gesondert behandelt, aus diesem Bewusstsein heraus, weil ich mir dachte, na, wenn das mal gut geht, wenn die mal nicht das für zu harmlos halten.
Und zurück zu der Frage des Schülers Zielgruppe, wenn man es so nennen will.
Ja, das war noch weiter gefasst, glaube ich, ob ich jemanden unterhalten will, war gesagt worden. Für wen? Einmal ist es das Bedürfnis, Zeit festzuhalten, dieses eigenartige Phänomen, dass die Zeit wie so ein kalbender Gletscher immer so abbricht. Ne? einfach eine gewisse Trauer, dass zum Beispiel die Kindheit vorüber ist, dass die Eltern tot sind und dass schöne Tage weg sind. Aber auch das überhaupt, das Phänomen der Zeit, dass wir eines Tages sterben müssen, etwa so. Das Bedürfnis, Zeit festzuhalten und Zeitereignisse auch chronisch festzuhalten. Denn irgendwie hat man natürlich das Bedürfnis, wenn man selbst meint, einen Schlüssel zur Wahrheit zu haben. Ob es da richtig ist, ist die Frage. Diese vergangene Zeit so zu überliefern, wie man meint, dass sie wirklich gewesen ist, aus einer gerade so redlichen Einstellung heraus. Ich habe nie etwas geschrieben, was sich nicht ereignet hat. Ich bin immer bei der Wahrheit geblieben, ob ich unterhalten will oder nicht. Diese Frage stellt sich in dem Sinne nicht so sehr, weil ich nicht so an den Leser denke. Ich denke manchmal, oh, na, da wird er aber lachen, meinetwegen, zwischendurch, ne? Oder das wird ihn vielleicht ergreifen. Aber das sind nur so mal so sporadische Gedanken. In Wirklichkeit, das klingt jetzt egoistisch, ist nicht so gemeint, denke ich im Grunde an mich. Ich muss meine Arbeit tun. Ich bin da dabei, einen kleinen Turm zu bauen und das muss ich fertig kriegen. Das heißt, es ist eher eine Frage an mich selbst. Werde ich schaffen?
Aber das ist also mehr eine archivierende Tätigkeit als, sagen wir mal, eine politische Tätigkeit, mit der Sie den Leuten auch jetzt noch weiterhelfen wollen.
Was ist Politik? Ist das Parteipolitik? Indem ich also ständig was für die SPD sage, zum Beispiel, bin ich dann ein politischer Mensch? Oder bin ich als Familienvater politisch, wenn ich morgens am Kaffeetisch zu einem meiner Kinder irgendetwas sage? Ne? Wo geht die Politik los? Ich bin der Meinung, dass sie eben sehr viel umfassender ist als nur die Parteipolitik. Und ich glaube, wenn man gesellschaftliche Zustände darstellt, dann ist das ein eminent, schönes Wort, nicht? Eminent politischer Vorgang.
Ich meinte damit aber nicht nur Parteipolitik, ja, sondern ganz allgemein. Es geht ja auch darum, dass man uns so ein gewisses Verständnis für, sagen wir mal, dieses Gemeinwesenstaat vermittelt. Und ob Sie das damit beabsichtigt haben oder nicht.
Das habe ich beabsichtigt, ja. Das hielt ich für wichtig. Also ein Mensch, der meine Bücher gelesen hat, ich muss allerdings sagen, dann alle, ja, der müsste irgendwie klüger geworden sein, glaube ich. Müsste mehr wissen über menschliches Zusammensein und über unsere deutsche Geschichte.
Mich würde mal interessieren, wie Sie eigentlich zum Schreiben gekommen sind und was für eine Rolle da die Gefangenschaft in Bautzen gespielt hat und insbesondere auch die Einzelhaft.
Sie müssen bedenken, ich habe da diese 8 Jahre im Zuchthaus gesessen und wir hatten kaum Möglichkeiten, uns abzulenken. Wir hatten also weder Bücher, ich habe in den ganzen 8 Jahren 7 Bücher gelesen, die ich mir illegal besorgte. Und auch sonst, ich hatte keine Arbeit. Ich habe gesungen und dann haben wir gehungert und gehofft, dass wir bald wieder rauskommen. Und das ist natürlich eine merkwürdige Situation, nicht? Man sitzt auf dem Stuhl und denkt, hoffentlich kommst du hier bald wieder raus. Und was macht man in solcher Zeit? Wir hatten ja auch kein Papier, keine Möglichkeit, uns zu beschäftigen. Und ich habe damals meinen Topfdeckel immer eingestrichen mit Kalk von der Wand, so weiß gemacht, mit Wasser, trocknen lassen. Dann konnte man mit einem kleinen Hölzchen ein bisschen drauf schreiben. Und damals habe ich kurz natürlich Gedichte gemacht. Die waren schrecklich, muss ich Ihnen sagen. Aber es war doch ein erster Versuch, der Sprache beizukommen. Und das ist ja sehr schwierig. Und dann, als man dann rauskam, hatte man natürlich das Bedürfnis, den Menschen zu erzählen, was in so einer politischen Haftanstalt los ist. Und daher das Bedürfnis, das aufzuschreiben, was man natürlich nicht kann. Das ist das allerschwierigste Thema, was ich mir vorgenommen hatte, eine Zeit zu beschreiben, die aus nichts besteht, wo im Grunde sich gar nichts ereignet. Und da habe ich gebraucht 13 Jahre dazu, das erste Buch zu schreiben. Stellen Sie sich das mal vor.
Ja, verändert sich so ein Buch dann nicht im Laufe der Zeit, dass man also anfängt und rauskommt und eben unheimlich emotional geladen ist, dass man also sagt, jetzt schreibe ich alles auf, wie grausam es oder ich weiß ja nicht, wie es drin war, wie grausam es war oder so. Und im Laufe der Zeit veräppt das ein bisschen, man lässt die Zeit ein bisschen hinter sich, man möchte sich auch vielleicht in gewisser Weise vergessen, man möchte zwar aufschreiben, aber irgendwie ist es doch ein Kapitel, das man im Nachhinein vielleicht besser vergisst wieder oder so.
Ja, vollkommen richtig. Also die Emotionen stehen im Vordergrund zunächst. Hass, Wut, Ärger, Neid auf die, die das nicht erlebt haben, die eine schöne Jugend hatten, meinetwegen meine Jugend war gar nicht so schlecht. Das ist wahr, das habe ich mit der Zeit völlig in den Hintergrund gedrängt und das schien mir dann nicht mehr wichtig. meine eigenen Gefühle gehen ja im Grunde niemandem was an. Was soll ich andere Leute damit belästigen, dass ich ihnen die Ohren voll heule? Ich habe also im Blog, das Buch ist kein Buch zum Beispiel gegen die DDR. Nicht gegen die Russen und auch nicht gegen die Volkspolizei. Das hat mich nachher nicht mehr interessiert, sondern es hat mich interessiert, das Zusammenleben von Menschen. Also in ein Aquarium reingucken und ob die Fische da in diesen alten Schuh reinschwimmen oder nicht. Ne? Wann sie sich paaren und ob sie ihre eigenen Kinder auffressen und so weiter. Das also jetzt über auf den Knast übertragen, wie verhalten sich 400 Menschen, die in einem Zimmer eingesperrt sind, in einem großen Saal und nichts zu tun haben. Welche Strukturen bilden sich da heraus? Und das Merkwürdige ist, die sind genauso wie hier draußen. Das Leben also verläuft in ähnlichen Bahnen wie hier. Und so hat auch das Buch Tannhäuser und Wolf nach und nach Themen freigegeben, die ich zuerst überhaupt nicht gesehen habe.
Ja, also mehr oder weniger das Ganze, den Ablauf der Zeit nüchtern betrachtet und dann irgendwie geschaut, was war da, also vielleicht irgendeine Rangfolge zum Beispiel im Gefängnis, dass also bestimmte Gruppen von Leuten irgendwie eine Führungsstelle da inne hatten oder so, ein paar gehorchten oder wie sie es abgewechselt hat oder so.
In der Richtung, richtig, ja.
Ganz nüchtern betrachtet, ohne irgendwelche...
Ja, Hierarchien, ja. Freundschaften. Zum Beispiel habe ich eine Erfahrung gemacht, die für mich unglaublich, also niederschmetternd war, dass sie unter 400 Leuten vielleicht nur 3-4 Menschen finden, mit denen sie wirklich Freundschaft schließen können. Das ist doch sehr wenig, nicht? Also wenn man nun jahrelang mit denselben Menschen, dann müsste man doch viel mehr Menschen näher kommen und man müsste doch zu mehr Menschen ein herzliches Verhältnis entwickeln. Das ist nicht der Fall. Und dann auch, da ich ja meinen Vater früh verloren habe, habe ich immer unter diesen 400 Leuten mal einen älteren Mann gesucht, zu dem ich, wie man so schön sagt, aufschauen konnte, der mir imponiert hat und mich auch belehrt hat, wenn Sie so wollen. Nichts. Das war eine unglaubliche Enttäuschung. Ich hatte nachher einen Lehrer, der sich ein bisschen um mich gekümmert hat, der war aber noch nicht so alt. Den hielten wir damals für einen Greis, der war aber 32 Jahre alt. Ne?
Sie sind in der DDR gefangen genommen worden, aber nicht. Aber von den Russen war das doch, ne? Das war doch wegen Spionage. Würde man ganz gern wissen, wie Sie zum Beispiel zur DDR oder zum Ostblock heute stehen, zu den Menschen, die da drüben wohnen, zum System.
Ostblock oder DDR?
Nehmen wir mal DDR ganz konkret.
Das ist einfacher, also das sind Menschen wie wir alle. Ne? Das sind unsere, wie man so sagt, Brüder und Schwestern. Ich habe zwar keine Brüder drüben und auch keine Schwestern, aber ich fahre ja oft drüber. Jetzt darf ich nicht mehr, weil ich irgendwo was Dusseliges gesagt habe. Haben sie mich letztes Mal zurückgeschickt. Aber ich probiere es nächstes Jahr wieder. Und für mich ist das immer eine Reise, die sich nicht davon unterscheidet, ob ich nun nach Bremen oder nach Hamburg fahre. Nur, dass es natürlich denen nicht so gut geht. Ne? Aber menschlich kein Unterschied. Was ich nur ablehnen muss, leider aus politischen Gründen eben, das ist die Regierung da drüben. Nicht? Ich habe einen Widerwillen gegen Diktaturen jeder Art und dazu gehört die DDR auch. Wenn man gegen den Willen der Bevölkerung regiert, dann ist das abzulehnen. Es ist mir ekelhaft, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ein Volk in solcher Unmündigkeit zu halten und sie zum Lügen zu zwingen und heucheln, das finde ich widerlich.
Sie hatten mal als Dreijähriger oder sowas Ferien bei diesem Dorfschullehrer verlebt und hatten sich danach gesagt, dass Sie auch Lehrer werden wollten und mich würde interessieren, ob diese Haftzeit da in Bautzen auch so ein einschneidendes Erlebnis für Sie war, genau wie diese Ferien. Also nicht nur, dass Sie die Menschen halt mitteilen wollten, was Sie da erlebt haben, sondern ob Sie sich selber auch verändert haben dadurch und dann ja. Wie.
Ja, ich war ein Taugenichts vorher, muss ich leider sagen. Also ich habe alles, was ich machte, misslang mir und ich war schließlich wie so einem psychischen Koller. Ich habe im Bett gelegen und bin nicht mehr zur Schule gegangen, habe ich total verweigert, so nennt man das heute. Weil ich auch keinen Sinn mehr darin sah, etwa Abitur zu machen, weil ich ja gar nicht wusste, wozu, was soll das eigentlich. Nicht? Und da kam ich in den Knast und viele haben diese Haftzeit dazu benutzt, Sprachen zu lernen. Weil ja natürlich auch Englischlehrer meinetwegen eingesperrt werden, sogar Arabischlehrer, wer hat einen, der konnte gut Arabisch. Das habe ich immer abgelehnt. Ich habe im Grunde in diesen ganzen 8 Jahren mich nur ausgeruht. Ich habe immer nur an die Decke geguckt. Ich war nicht in der Lage, etwa eine englische Vokabel zu lernen. Ich habe mir immer welche ausgedacht aus Spaß, die es gar nicht gab. Und da gab es ja immer solche eifrigen Leute, die einen dann im Mittagsschlaf störten und einen dann großen Zeh fassen und sagen, sagst du mal, weißt du, wie Treppengeländer auf Englisch heißt? Das kam mir irgendwie so irrsinnig vor, weil ich, wenn ich im Zuchthaus jetzt so eine Strafe von 25 Jahren habe und ich soll mich mit dem englischen Wort für Treppengeländer abgeben, also das tut mir leid, so, das kann ich nicht tolerieren. Da habe ich mir zum Beispiel für Notbremse habe ich mir ausgedacht, Zattenstopp. Oder erschossen, he is browninged, habe ich mir ausgedacht. Weil Browning ist doch ein, wahrscheinlich geht das super, ich weiß nicht, haben wir einen Engländer unter uns? Na, jedenfalls haben die das eifrig aufgeschrieben und ich habe dann die Genugtuung gehabt. Einige Jahre später habe ich dann mal aufgeschrieben, sie müssen jetzt fragen, wieso, sie haben doch gesagt, sie hatten kein Papier. Die haben dann so Packpapierstreifen, so schmal, haben sie sich dann abgerissen und illegal Bleistift. Und dann hatten manche so ein dickes Kompendium, ein Knastkompendium, wo all der Quatsch so drin stand und auch Vokabeln. Und dann stand immer, he is browninged, stand immer, to be browninged, erschossen werden. Stand da immer hinter. Ist überhaupt schade, dass so ein Knastkompendium nicht den Weg nach draußen gefunden hat. Das ist unglaublich, was die Leute so aufschreiben, um gebildet zu werden. Ne? So was wie die neuen Musen, immer. Die Staaten von Nordamerika. Jeder Knastrologe kannte die Staaten von Nordamerika. Das haben die aufgeschrieben. Allerdings auch ein paar schöne Gedichte. Und die wesentlichsten Gedichte, die ich gelernt habe, habe ich im Zuchthaus gelernt. Da hatte nämlich die Frau eines eingesperrten Lehrers war auf die Idee gekommen, Rilkes Sonette an Orpheus in Briefform ihm zu schreiben. Die liest man hier draußen nicht, weil sie zu schwer sind, ne? Aber wenn Sie Zeit haben im Knast mit so einem Sonett sich eine ganze Woche zu beschäftigen, das ist natürlich von höchstem Gewinn. Das ist etwas unglaublich Schönes.
Mich würde halt interessieren, ob Sie was weiß ich dadurch hassen gelernt haben oder depressiv geworden sind oder wie sich das halt ganz speziell auf Sie, auf Ihre Eigenschaften ausgewirkt hat, auf den Charakter.
Ich bin eher heiter geworden. Ich bin von Natur aus immer heiter gestimmt, also so fröhlich, nicht? Gut gestimmt bin ich eigentlich immer, wenn man mich nicht aktiv ärgert und ich bin froh, dass sie das nicht tun. Aber das hat sich eigentlich nach der Haftzeit nur verstärkt, denn jeder Tag, den ich jetzt lebe, ist ja ein Geschenk da. Ich hatte zum Beispiel drin eine Lungengeschichte, die ist verheilt und ich fühle mich sehr wohl. Und ich denke immer, Mensch, das Kind, wie geht's dir gut? Wenn ich morgens aufwache, pfeife ich schon vor Vergnügen. Weil ich denke an meine schöne Arbeit, die ich habe, und an meine nette Frau und meine wohlgeratenen Kinder. Nicht? Und abends neide ich mir das ins Bett gehen und da lasse ich extra mein Licht noch länger an und schlafe bei eingeknipstem Licht an, weil ich den Tag so schön finde. Da haben Sie recht. Diese Frage hat noch niemals jemand an mich gestellt. Ich finde das erstaunlich, weil sie mich hier sehr tief irgendwie auch trifft. Also was Sie gesagt haben, ruft ein Nachdenken in mir auf. Vielen Dank.
Ich würde jetzt nochmal gern zu Tadelöser und Wolf eine Frage stellen. In einigen Kritiken steht, dass Sie in Ihrem Buch zeigen, dass der Mittelstand mehr gegen das NS-Regime getan hat, als viele Leute es heute wahrhaben wollen. In anderen Kritiken wiederum steht, dass das Buch zeigt, dass das Dritte Reich kein Betriebsunfall war, sondern dass es seine Existenz der unheiligen Ehe zwischen Bourgeoisie und Faschismus verdankt. Jetzt frage ich Sie, wie sehen Sie das? Was wollten Sie damit zeigen?
Diese Kritiken verkürzen ja immer sehr. Ich habe früher immer nicht glauben wollen, noch vor 10 Jahren habe ich mal ein Interview mit Grass gehört, da sagte er, liest keine Kritiken, habe ich zu meiner Frau gesagt, der Spinner, der guckt doch bestimmt jede Kritik und leckt die ab sozusagen, vor Vergnügen, das, was über ihn in der Zeitung steht, nicht? Er hatte recht. Es ist nach einer gewissen Zeit, kriegt man mit, dass diese Kritiken so verkürzen, dass man sich nicht mehr wiedererkennt. Das Wort Bourgeoisie zum Beispiel habe ich nie benutzt, weder im Buch noch in meinem Denken, das kommt bei mir überhaupt nicht vor. Das formelhafte Zusammenstreichen auf Leitideen, das ist mir ganz fremd. Wenn das so einfach wäre, hätte man ja das Buch nicht schreiben müssen. Das Buch ist ja wie eine Art neues Leben. Das ist nicht dasselbe Leben, was sich damals abgespielt hat. Ne? Natürlich nicht. Ist nicht identisch. Aber es ist wie ein Stück neue Wirklichkeit, die man in die Gesellschaft zurückgibt. Und da kann man mit solchen formelhaften Sätzen, kommt man nicht weiter.
Welcher Kritik Sie eher zustimmen würden? Also ich habe schon ungefähr verstanden, was Sie sagen wollten, aber ich würde es trotzdem, was Sie für treffender halten.
Also im Grunde keine davon. Ich habe es lieber, wenn die Bücher wirklich lesen. Und ich glaube, die schreiben alle voneinander ab. Es gibt so 3, 4 Kategorien von Kritik. Das Wort minutiös taucht zum Beispiel immer auf in jeder Kritik, die über mich geschrieben wird. Und alle schreiben es falsch. Sie wissen, dass es mit Z geschrieben wird und nicht mit T, ne? Wussten Sie das?
Nein.
Minutiös wird mit Z geschrieben. Also das finde ich widerlich. Wenn Sie das Wort schon alle verwenden, sollten Sie es wenigstens richtig schreiben. Ne?
Als Sie vorhin über Ihre Schreibtechnik gesprochen haben und wie Sie Ihre Romane vorbereiten, haben Sie gesagt, dass Sie auch Bücher lesen. Und mich würde jetzt mal interessieren, was für Bücher Sie lesen und inwiefern das beeinflusst, was Sie schreiben und auch wie Sie schreiben. Also wie es Ihren Stil beeinflusst.
So komisch, wie es klingt, aber ich zehre immer noch von diesen 7 Büchern, die ich im Zuchthaus gelesen habe. Und wenn Sie die Titel erfahren, dann wissen Sie auch, warum. Denken Sie, ich war 18, als ich ins Knast kam und 27, als ich wieder rauskam, also 26. Und ich habe also als erstes von einem Bekannten ein neues Testament geschenkt bekommen, illegal, was natürlich niemand sehen durfte. Ich hatte es immer im Strohsack und ich hatte bis dahin nie in der Bibel gelesen. Und da habe ich dieses Neue Testament, ich glaube, 6-mal durchgelesen. Und es ist ja unglaublich schön, sprachlich, von Luthertext auch noch. Es ist für mich heute, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, ist ja ein Epos von ungeheurer Wucht und Großartigkeit. Und ich muss bedauern, dass es heute fast unbekannt ist. Es wird ja nicht mal mehr in der Konfirmandenstunde behandelt, die Bibel. Das war das eine. Und dann habe ich von Shakespeare zum Beispiel König Lear gelesen. Und ich finde es so traurig, dass das Stück nie aufgeführt wird hier draußen. Sie kennen es vielleicht gar nicht. Eins der ungeheuerlichsten Stücke der Weltliteratur. Für mich geht nichts drüber. König Lear. Dann natürlich Tolstois Krieg und Frieden, ohne dass man nicht leben kann. Hoffentlich haben Sie es noch nicht gelesen, dann haben Sie es noch vor sich, das Vergnügen. Und wenn Sie daran gehen, dieses Buch eines Tages zu lesen, diese beiden Bände, dosieren Sie sich die Seiten, denn sowas Gutes kriegen Sie in Ihrem Leben nicht wieder vorgesetzt. Das gibt es wirklich nur einmal. Nach der Haftzeit war für mich Knut Hamsun sehr wichtig, von dem ich so ungefähr alles gelesen habe, der ja leider ein politischer Idiot war, aber seine Romane sind also ungeheuerlich. Lesen Sie mal Knut Hamsun, fangen Sie an mit Segen der Erde. Sie werden, auch die Sprache, ich meine, das ist geschrieben, glaube ich, 1911 oder so. Das ist, als ob das heute geschrieben ist. Es ist unwahrscheinlich. An deutschen Autoren ist Arno Schmidt für mich sehr wichtig gewesen. Also engagierte Literatur hat mich immer abgestoßen. Was mich interessiert, ist so Sachen wie Arno Schmidt oder James Joyce oder sowas.
Also ich finde es ein bisschen schwer, wenn man jetzt zum Beispiel nur dieses Buch liest und vielleicht auch in der Altersgruppe, wo Sie meinen, dass man am meisten davon hätte. Also ich würde mir das Gefühl haben, dass die Leute sagen, ja, damit kann ich zustimmen, so war es, aber ich glaube, dass man da in so eine Gemütlichkeit irgendwie sich reinliest. Also ich finde, da wird eine unheimliche Passivität ausgedrückt. Und ich finde es sogar auch ein bisschen negativ, dass man eben als Bürger da nichts machen kann.
Das ist genau richtig, was ich sage. Es wird da eine gewisse Passivität der Bürger wird vorgeführt. Ich meine nur, dass der Leser doch auch dazu gehört. Man kann ja den Leser nicht aussparen. Das heißt, er wird ja ergänzen aus seinem Wissen heraus, was er weiß. Wir wissen heute einfach mehr als damals. Er wird also den Kontext dazu ständig liefern und wird sich zu Widersprüchen aufgerufen fühlen. Zum Mitdenken und auch zum Widerspruch herausfordern. Was Sie gesagt haben, das ist ja gerade, das will ich erreichen.
Ja, eben. Genau das. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es eben überhaupt nicht erreicht wird, weil gerade, weil es so ins Detail geht, da wird man, also das lenkt vielleicht auch ein bisschen ab, wenn man jetzt nur dieses Buch eben liest, weil man kann ja auch nicht alle Bücher lesen, das ist immer eine Schwierigkeit.
Das sollte man aber tun, finde ich.
Naja, ich meine, es gibt so viel Literatur und da kann man ja nicht alles lesen.
Ja, aber Kempowski sollte man auf jeden Fall lesen.
Nein, das braucht schon sich.
Jeder Autor ist wieder anderes. Einer liebt die großen Linien, anderer mehr das Mikrobische. Ich habe immer eine Vorliebe gehabt für dieses Ameisenhafte. Wissen Sie, wenn ich irgendwo ins Leben reingucke, hat mich immer fasziniert, dieses Gewiesele und Gewimmele. Und je mehr man sich zum Beispiel Insekten unter dem Vergrößerungsglas anguckt, desto erstaunlicher finde ich ist diese Welt. Fliegen, die wir so patschtot schlagen, ne? In betäubtem Zustand unter dem Vergrößerungsglas, allein wie so ein Flügel einer normalen Stubenfliege aussieht, dass man da nicht einfach die Sprache verliert vor Verwunderung, das kann ich nun wieder nicht verstehen. Und ich habe immer, wenn ich mich mit irgendetwas beschäftige, also sei es das Frühstückessen einer bürgerlichen Familie im Jahre 1942, da kann ich mich immer wieder wundern, dass die Leute noch Marmelade gegessen haben und es jetzt gerade Junge gesagt haben, also in einer Zeit, wo die Städte schon in Schutt und Trümmern saßen, dass diese Art zu leben weitergeführt wird, bis in das Meißner Porzellan hin. Nicht? An einer Stelle kommt vor, bring doch mal, in der Küche liegt eine Melone, mein Junge, schneid dir ein Stück ab. Das kann heute kaum noch einer entschlüsseln. Wie kommt in das Deutschland 1942 eine Melone? Das können Sie gar nicht. Ne? Ja, warum wollte von ausgeplündert in Russland natürlich. Da kam güterzuchtweise die Melonen. Wo soll die sonst hergekommen sein? Nicht? Das heißt, wenn man das liest, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Es ist, im Detail steckt der Teufel, aber auch der liebe Gott, das ist klar. Und ich kann besonders den Teufel und den lieben Gott im Detail sehen. Also das ist eine Eigenart von mir, damit müssen Sie leben. Es gibt Menschen, die gerne etwas Ausführliches lesen. Also für mich sind die meisten Romane, die ich lese, zu kurz. Wenn ich mich entschließe, wirklich einen Roman auf meinen Nachtschrank zu legen, nicht, dann muss er vor allen Dingen ausführlich sein, schön dick. Mit Kurzgeschichten kann ich mich nicht befassen. Da muss ich ja eventuell zwei hintereinander lesen. Das würde mich sehr stören, weil die eine noch nachwirkt und dann noch eine. Nicht? Und wogegen Roman, da können Sie nach 3 Seiten Schluss machen. Sie können auch 20 lesen oder nochmal 2. Und dann ist man so in einem Gebäude drin, plötzlich in einer Atmosphäre, mit der man lebt mit dem Autor, mit den geschilderten Familien. Also es ist, finde ich, sehr schön. Für mich steht der Roman oben an.
Haben Sie eigentlich von Anfang an mit der Absicht geschrieben, später einmal in die Öffentlichkeit zu gelangen? Oder wollten Sie erst einmal nur für sich Ihre Vergangenheit festhalten?
Es wäre natürlich nur toll, wenn ich sage, das interessiert mich überhaupt nicht, die Öffentlichkeit und so, das stimmt nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich die ganzen Jahre ununterbrochen an meinen Nachruhm gedacht habe. Aber ab und zu, zum Beispiel, wenn ein Buch fertig war, man kriegte das so und stellte es dann zu den anderen, dann hat man doch einen liebevollen Blick auf die Bücherrücken. Ich sage, guck mal, das hast du eigentlich gut gemacht. Und du müsstest da eigentlich wunderschöne Kritiken schreiben und dann kommen die blödsten, die man sich vorstellen kann. Also in diesem Sinne eine gewisse Befriedigung, dass die auftreten ist, dass man also das, was man sich vorgenommen hat, auch durchgeführt hat, trotz aller Widrigkeiten. Das ist schon der Fall. Und da freue ich mich, bin ich auch schon, das Wort Stolz kann man hier anwenden, wenn Sie mir das durchgehen lassen. Unmodernes Wort, ne?
Ich habe nochmal eine Frage zu Ihrem Stil, also wie Sie das geschrieben haben. Sie haben also unheimlich abgehackt geschrieben und auch irgendwelche Sätze reingebracht, die also mit dem, was Sie da vorgeschrieben haben, überhaupt nichts zu tun haben.
Sagen wir mal, man ist bei der Beerdigung, da kann es doch passieren, dass einem plötzlich ein Schlager durch den Kopf geht, ne? Also dass völlig verschiedene Dinge einen gleichzeitig beschäftigen. Und das ist hier beim Schreiben des Buches habe ich es oft bedauert, dass man zum Beispiel keine Schlagerplatten abspielen kann dabei. Oder was im Film ja möglich ist, meinetwegen von Tschaikowski eine Symphonie zu zitieren. Und was den abgehackten Stil betrifft, so ist das nur in diesem Buch der Fall, weil ich das mehr gearbeitet habe wie ein Fotoalbum mit Schnappschüssen. Wissen Sie, so das also so wie die normalen Fotoalben so sind. Bei den anderen Büchern, besonders bei denen, die aus älterer Zeit kommen, also aus der Kaiserzeit und aus der Weimarer Zeit, da ist das nicht der Fall. Das sind also, wie man so schön sagt, vollständige Sätze vorhanden.
Ja, kommt diese abgehackte Technik auch dadurch zustande, dass Sie jetzt eben erstmal Zettel sammeln und da eben wirklich immer nur Stichpunkte drauf haben oder einzelne Sätze? Oder haben Sie wirklich das so richtig bewusst gemacht, dass Sie mal hier so einen Satz einwerfen oder da mal einen Schlager oder weiß ich was?
So schwer zu beantworten, ist schon so lange her, wissen Sie. Ich weiß bloß, dass ich es sehr gerne geschrieben habe, das Buch. Also und für mich kommt es auch flüssig vor, komischerweise. Ich sehe ein, dass Sie recht haben, wenn man jetzt durchguckt, ne, da ist kein Satz, ist Haus und Geschäft erbten wir, ne? Das ist ein zufällig mal ein richtiger Satz, aber die meisten sind nicht vollständig. Sehe ich ein, hier habe ich gesündigt, aber ich würde es immer wieder so schreiben.
Gut, ich habe noch zwei familiäre Fragen. Einmal, hat sich Ihr Familienleben jetzt dadurch geändert, Ihre Berühmtheit oder dadurch, dass Sie jetzt zum Beispiel Seminare machen, wird Ihr Familienleben dadurch gestört, Ihr Kontakt zu Ihrer Frau oder zu Ihren Kindern? Die zweite Frage, wie sehen Ihre eigenen Kinder Ihre Werke, als Sie 17 waren, so wie wir jetzt, das Buch zum ersten Mal gesehen haben und gelesen haben? Haben Sie darüber mit Ihnen gesprochen und wie sehen die Kinder diese Zeit?
Das ist eine schwierige Sache, weil die ja nun alles miterleben, nicht? Vom Schreiben und, ich meine, als sie schon 3 waren und wir aßen Mittag, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, heute habe ich das so und so Kapitel so und so aufgebaut, nicht? Das heißt, sie saugen das mit der Muttermilch ein. Und ich weiß, ob meine Tochter zum Beispiel meine Bücher gelesen hat, möchte ich bezweifeln. Ich glaube nicht. Das nehme ich aber nicht übel. Im Gegenteil, das verstehe ich nicht, nur das finde ich sogar gut. Der Sohn ist erst später aufgekommen und hat plötzlich gemeint, Mensch, die sind ja gut. Das heißt, da habe ich also Aufwind plötzlich gekriegt. Vielleicht hat er mich vorher für einen Blindgänger gehalten. Nicht? Dann war doch plötzlich ein genossenschaftliches Anerkennungsverhältnis auf einmal bei uns. Wir klopfen uns gegenseitig auf die Schulter. Dabei, glaube ich, blieb es dann aber auch. Wir haben auf dem Dorf gelebt und den sogenannten Ruhm, was man als Ruhm bezeichnet, haben die ja gar nicht richtig mitgekriegt. Ne? Wann findet das schon mal statt? Das geht Ihnen jetzt sehr auf. Die sind jetzt im Beruf, also studieren. Ne? Und jetzt auf einmal, wo Sie auch hinkommen, da heißt es, ach, Kimpowski, sind Sie ein Sohn von dem sowieso? Ne? Und das ist Ihnen natürlich unangenehm. Das ist auf die Dauer ekelhaft, denn man ist ja nicht der Sohn von irgendjemandem, sondern man ist man selbst. Ne? Das kann man vielleicht 10 Mal aushalten, aber spätestens beim 11. Mal, dann stinkt einem das. Ne? Und das tut mir selbst furchtbar leid, aber ich kann es auch nicht ändern. Nicht? Sie haben ja auch manchen Vorteil davon. Nicht? Plötzlich öffnen sich Türen, von denen Sie gedacht hätten, die wären festgeschlossen. Und auf einmal weht ein warmer Wind. Nicht? Der kommt von mir. Da habe ich gehaucht.
Bitte? Ich wollte mal wissen, also, wie Sie das erste Buch, also ab 1900, geschrieben haben. Also denn hier bei Tadelöser und Wolf zum Beispiel, da konnten Sie auf den Zettelkasten zurückgreifen. Aber davor, also wie haben Sie das geschrieben?
Hier in der Kurstraße, Nummer 1b, wohnt meine Tante. Die heißt Zorn. Und die ist jetzt, glaube ich, 92. Das ist eine Schwester von meiner Mutter. Meine Mutter war jünger als sie und ist schon längst tot und sie lebt immer noch. Und die, da bin ich eines Tages mit dem Mikrofon hingegangen und Tonband und habe sie richtig befragt nach der ganzen Familie und so. Und ich habe, also um das Buch schreiben zu können, sehr viel recherchiert. Und Gott sei Dank ist zum Beispiel mein Vater dreimal sitzen geblieben. Da hat sich die Zahl der überlebenden Schulkameraden verdreifacht. Ne?
Ja, ich habe noch mal eine Frage zur Technik. Also welche Technik würden Sie denn jetzt in Ihren nächsten Büchern bevorzugen? Also diese abgehackte oder die in ganzen Sätzen?
Breiter. Sehr viel breiter. Ich arbeite gerade an einem Buch, das zu meinem großen Erstaunen, also so ähnlich wie in der, nicht ganz so elegisch, würde ich mal sagen, wie das Buch von der Kaiserzeit, aber doch ausführlicher.
Damit ist dann schon zum Schluss ein Ausblick gegeben auf das, was kommt. Sie sprachen ja von 4 Projekten für die kommenden Jahre oder das Jahrzehnt. Ich habe mich sehr zu bedanken für die sehr freundliche Art, Herr Kempowski, wie Sie dieses Gespräch heute mit den Schülern geführt haben. Und ich bedanke mich natürlich sehr herzlich bei den Schülerinnen und Schülern der Werner-von-Siemens-Oberschule in Zehlendorf für die sorgfältige, einfühlsame Vorbereitung auf unser Schulklassengespräch. Danke.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein RIAS-Schulklassengespräch mit dem 2007 verstorbenen deutschen Schriftsteller Walter Kempowski. Die Gesprächsleitung in der Erstsendung am 5. März 1974 hatte Rudolf Ossowski. Die Fragen stellten Schüler und Schülerinnen der Robert-Koch-Oberschule in Berlin-Kreuzberg. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.